Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Herzlich willkommen bei Welt im Ohr, der Sendereihe der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst, dem ÖAD. Der ÖAD ist die österreichische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer und in der heutigen Sendung befassen wir uns mit einem Thema, das im Prinzip jeden betrifft. Wir hier in Österreich sind mit stetig steigenden Preisen für Wohnungen, Grundstücke und Häuser konfrontiert. Die Städte werden immer größer und laufend werden riesige Wohnbauprojekte umgesetzt, um die Nachfrage zu bedienen. Auch in Ländern des globalen Südens ist die Frage nach Raum und Land eine immens wichtige, wenn es in unserer heutigen Sendung auch weniger der Wohnraum ist, der uns beschäftigen wird. Heute geht es um den Wirtschaftsraum, genauer den Landwirtschaftsraum im ländlichen Bereich. In Ostafrika zum Beispiel bedeutet der Zugang zu solchem Land die Existenzgrundlage für ganze Familien. Mein Land, dein Land, unser Land, deren Land, das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Äthiopien hat in den letzten Jahren ein neues Landadministrationssystem aufgebaut, das den Zugang, den Besitz und die Nutzung von Land zukünftig regeln soll. Ein EPIR-Projekt namens EduLand, das seit einem Jahr läuft, befasst sich mit der Thematik der Landrechte, aber auch auf akademischer Ebene mit der Ausbildung von qualifiziertem Personal und mit der noch eher jungen Thematik der Landrechte in Äthiopien umzugehen. EPIR ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Dr. Reinfried Mansberger vom Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation an der Universität für Bodenkultur Wien. Guten Abend, schön, dass du da bist.
Ja, grüß dich, hallo.
Und er ist Koordinator des Projektes EduLand und hat langjährige Erfahrung mit Landrechten in Äthiopien. Besonders im Hinblick auf Landrechte und Gender freue ich mich sehr über meinen zweiten Studiogast heute, Frau Dr. Birgit Englert vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien. Sie hat sich mit der Thematik Landrechte und Gender in Ostafrika, also mit der Situation von Frauen, auseinandergesetzt. Birgit, vielen Dank fürs Kommen ins Studio.
Ja, danke für die Einladung.
Außerdem haben wir im Vorfeld ein Interview aufgezeichnet mit Herrn Dr. Saeed Kassau Agenyu. Er ist der äthiopische Koordinator des Projektes EduLand. Das Interview mit ihm werden wir an mehreren Stellen zuspielen und übersetzen. Aber zuerst werde ich euch, Reinfried und Birgit, möchte ich euch bitten, dass ihr euch selber mit ein paar Sätzen noch mal kurz vorstellt. Frauen zuerst.
Okay. Ja, also ich bin am Institut für Afrikawissenschaften, dort im Bereich Geschichte und Gesellschaft tätig und habe mich eigentlich schon seit meiner Diplomarbeit mit Landreformprozessen, Landpolitik in Afrika beschäftigt. Zuerst in Simbabwe, dann in Tansania und in den letzten Jahren dann auch zunehmend Bände herausgegeben, die sich generell mit Land in Ostafrika beschäftigen. Ja.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch. Reinfried.
Ja, bei mir ist es so, ich bin am Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation tätig, bin von der Ausbildung her ein Geodät, bin eher ein Techniker, habe den Zugang eher zu Landadministrationssystemen, habe mich aber natürlich sehr, sehr intensiv mit Landrechten beschäftigt und eigentlich seitdem ich mit der Birgit gemeinsam im Jahr 2003 war das, eine gemeinsame Studie gemacht habe zu Gender und Landrechten, habe ich eigentlich diesen Zugang erst bekommen zu den Landrechten, was mich natürlich sehr, sehr interessiert und auch mein wissenschaftlicher Schwerpunkt beschäftigt sich mit diesen Landadministrationssystemen.
Dankeschön, Dankeschön. Dann würde ich sagen, tauchen wir gleich mal ein ins Thema. Es ist ein relativ komplexes. Also die Frage nach Land und Besitz zieht für mich einen Rattenschwanz an Begriffen nach sich, die ich gern zu Beginn ein wenig abklären würde. Was versteckt sich hinter Begriffen wie Landeigentum, Landbesitz, Landnutzung, Landrechte, Landzugang? Wo liegen die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten? Vielleicht du, Reinfried.
Ja, also eigentlich ist alles definiert über Landadministrationssysteme. Eigentlich auf der einen Seite haben wir das Stück Land, üblicherweise eine ländliche Einheit, kann ein Grundstück sein, bei uns heißt es auch Parzelle. Auf der anderen Seite haben wir irgendein Subjekt, das kann sein eine Person, das kann sein auch irgendeine andere juridische Person. Und dazwischen gibt es dann die Definition über Zugangsmöglichkeiten und Eigentumsrechte von Land. Eigentumsrechte können sein Verkaufsrecht, können sein Recht, um das Land zu belehnen, kann sein. Verschiedenste Unterschiede oder Möglichkeiten gibt es. Es gibt auch Eigentumseinschränkungen bei Land und Landnutzungsrechte. Und all diese verschiedenen Unterschiede werden wir natürlich im Laufe der Sendung herausarbeiten, sind in den Ländern ganz unterschiedlich geregelt. Und Eigentum, was man so eigentlich unter Eigentum versteht von Land, hat man immer das Gefühl, man kann machen, was man will. Aber wir werden dann schon hören, dass es da schon sehr, sehr starke Eigentumsbeschränkungen gibt und dass das nicht nur in Afrika so ist, dass das eigentlich überall auf der Welt so ist, ja.
Okay, dann würde ich sagen, dass wir zu dieser allgemeinen Situation jetzt in Bezug auf Landzugang und Nutzung, dazu haben wir auch Sayi befragt heute in der Früh und ihn würde ich gerne jetzt zuspielen. Wir werden direkt im Studio übersetzen, da das Interview erst heute war.
Access to and control to land is, especially in Ethiopian condition, very crucial.
Zugang zu und Kontrolle von Land ist besonders im äthiopischen Kontext sehr wichtig. Äthiopien lebt von Landwirtschaft. Circa 83% der Menschen leben in ländlichen Gebieten. Landwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftszweig, Land die wichtigste Existenzgrundlage. Jeder Bewohner über 18 in Äthiopien hat das Recht auf Land, ohne dafür Zahlungen leisten zu müssen. Sie können dieses Land im Rahmen verschiedener Programme beantragen. Außerdem können sie Zugang zu Land mieten, erben oder über andere Systeme erwerben. In ganz Äthiopien gehört das zu bewirtschaftende Land der Regierung und den Einwohnerinnen Äthiopiens. Farmer haben das Recht auf unbefristete Landnutzung. Sie dürfen dieses Land vermieten, verschenken, vererben und haben auch noch weitere Rechte. Das einzige Recht, das ihnen verwehrt bleibt, ist, das Land zu verkaufen. Der Grund dafür ist, dass Farmer dann ihr Land verkaufen würden und abwandern, was zu einer sozialen Krise führen würde. Denn die Städte haben nicht die Kapazitäten, alle Abwanderer aus den ländlichen Gebieten aufzunehmen. Darum gehört das Land rechtlich der Regierung.
Cities are not developed to that extent, assuming this government is not voluntary for any farmer to sell his land. That is why the ownership is for the government and the people Ethiopia.
Ja, das war ein kurzer Überblick, eine kurze Einleitung ins Thema von Sayi. Möchte jemand dazu was sagen? Oder nehmen wir es einfach als Einstieg hin?
Na, ich glaube, er hat schon gesagt, was ein Landadministrationssystem ausmacht und dass es auch unterschiedliche Modelle gibt, wie es ist. Das Eigentum kann beim Staat sein und die Personen, die Leute haben Nutzungsrechte, aber es kann auch, wie in anderen Ländern, auch das Eigentum bei den Personen sein. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte, können sich diese Systeme verändern. Und gerade in Äthiopien haben sich die Systeme ja diesbezüglich mehrmals verändert. Also das ist ein Land mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Landverwaltungssystemen.
Ja, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage, aber wir werden vorher eine kleine Musikpause machen.
Beta imbi la Yesu na beto ya ya e. Beta imbi la Yesu. Beta imbi la Yesu na beto ya ya e. Beta imbi la Yesu. Bamba ya ya eh, beta sadila Yesu. Oke tu baluvunu ya bamba ya ya eh, beta sadila Yesu. Keba na Yesu na beto ya ya e. Sa
Salapila moskeba. Salapila moskeba na Yesu na beto ya ya e. Salapila moskeba.
Willkommen zurück im Studio bei Welt im Ohr, live aus dem Funkhaus, Freitagabend. Unser Thema heute sind Landrechte und Landzugang in Äthiopien und Ostafrika. Und wir haben vorher vor der Pause gerade über, was ein Mensch mit seinem Land machen darf und wem das Land gehört, in Äthiopien gesprochen. Und Birgit wollte dazu noch was ergänzen.
Nein, ich wollte nur generell sagen zur Situation in den meisten ostafrikanischen Ländern, dass eines der Hauptprobleme oder Herausforderungen ja ist, dass es auch innerhalb der Länder große Unterschiede gibt im Gewohnheitsrecht. Also Land wird je nach Region in unterschiedlichen Systemen quasi gehalten, die aber natürlich auch nicht starr sind, wie der Begriff System vielleicht impliziert, sondern die haben sich auch entwickelt, auf verschiedene äußere Einflüsse auch reagiert und sind quasi ein dynamisches Gebilde, innerhalb dessen der Zugang zu Land verhandelt wurde, und für Frauen gab es da unterschiedliche Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es jetzt eben durch diese Landreformprozesse in den meisten Ländern ein formales System, das in den meisten Fällen auch bereits im Kolonialsystem eingeführt wurde, aber jetzt durch diese Reformprozesse eben weiter vorangetrieben wird. Andererseits ist die Umsetzung oft sehr, sehr langsam, und es entsteht durch diese Dualität eigentlich eine Rechtsunsicherheit. Und das hat sich gerade für Frauen in vielen Fällen als negativ ausgewirkt, weil einfach dann der Stärkere bestimmen kann, an welchem Recht wir uns jetzt in einem konkreten Konfliktfall orientieren. Und ja, ich glaube, Äthiopien ist ein bisschen eine andere Situation jetzt. Eines der wenigen Länder, wo es auch wirklich Studien gibt, die sagen, ja, Landregistrierung hat sich positiv ausgewirkt. Also das finde ich spannend.
Ja. Ja, also soll ich eine Frage stellen oder möchtest du gleich anschließen?
Nein, ich glaube, ich kann da schon anschließen. Ich glaube, die Landadministrationen an sich sind nicht immer die Universallösung für alle Dinge. In Äthiopien hat es insofern funktioniert, dass das Landadministrationssystem sehr schnell aufgebaut worden ist. Es war Geld da und man hat sehr schnell diesen Zuordnungsteil gemacht, welches Land gehört welchen Leuten. Und wenn man vom äthiopischen Landadministrationssystem spricht, dann müssen wir eigentlich sagen, dass das Ganze wird in zwei Stufen aufgebaut.
Ja, ich bremse dich jetzt ein, weil wir kommen da später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen zurückgehen in der Zeit, weil du vorher auch gesagt hast, das hat sich in Äthiopien sehr oft geändert, die Verwaltungssysteme. Wie kannst du es kurz umreißen? Wie hat sich Äthiopien historisch entwickelt? Äthiopien hat ja auch die Besonderheit, dass es nie zur Gänze kolonialisiert war und da quasi Alleinstellungsmerkmal hat.
Ja, Äthiopien war auch nur ganz kurz kolonialisiert von den Italienern, was natürlich auch einen gewissen Nachteil gehabt hat, weil die Kolonialisten haben ja eigentlich sehr, sehr viel Infrastruktur in den Ländern gebaut. Das war natürlich in Äthiopien damals nicht gegeben. Die Geschichte war natürlich so, wir alle kennen, oder ich in meinem Alter kenne natürlich noch den Kaiser Haile Selassie, und das war ein feudales System, Und dann später hat aber Äthiopien auch ein kommunistisches System gehabt.
Diese also wir sind jetzt in den 20er, 30er Jahren,
ja,
40er schon.
Ja, die 70 war eigentlich die feudale Herrschaft. Und anschließend haben wir dann auch die Kommunisten gehabt, wo dann alles öffentliches Land gewesen ist. Und dann erst wieder in den 90er Jahren, als die DDR-Regierung dann gestürzt worden ist, hat dann wieder ein gewisser Demokratisierungsprozess stattgefunden und es ist wiederum zu einer Neuverteilung von Land gekommen. Und das ist natürlich immer eine große Spannung, wenn es zur Neuverteilung von Land kommt oder auch jetzt bei der letzten Stufe, wer ist wirklich dann der Landnutzer und wer ist der Landeigentümer? Welche Zeit nimmt man her? Das Problem haben wir aber nicht nur in Äthiopien, das war auch bei der Restitution von den ehemaligen UdSSR-Staaten, also von der Sowjetunion-Staaten.
Ja, jetzt ist Österreich ja, wenn man es vergleicht, ein Land, wo, ich sage das jetzt mal überspitzt, wo Grundstücksgrenzen fast mit dem Lineal gezogen werden. Und wenn ein Baum wo drüber wächst, gibt es schon Nachbarschaftsstreit. Also Landbesitz ist in Österreich schon ein sehr hohes Gut. Wie ist das aus eurer Sicht in Äthiopien oder in Ostafrika? Da besitzen die Leute ihr Land ja nicht. Wäre das für Sie undenkbar, Land zu besitzen? Hat das einen Stellenwert oder ist wirklich die Nutzung, die wirtschaftliche Nutzung für Sie, dass Sie sagen, also gibt es so diesen...
Also ich bin kein Jurist, aber ich weiß noch aus meiner Vorlesung, als der Professor gesagt hat, unterscheidet zwischen Besitz und unterscheidet zwischen Eigentum. Besitz ist eigentlich derjenige, der es gerade nutzt, der ist der Besitzer. Also Landeigentümer ist es so. Ich glaube, für viele hat natürlich Landeigentum schon was Besonderes, aber Landnutzung und das Landnutzungsrecht ist natürlich schon auch eine besondere Sache. Und der Sayeh hat das auch sehr schön gesagt. Ein großer Unterschied natürlich zwischen Landeigentum und jetzt Landnutzungsrecht ist, ich kann frei verfügen über das Land, ich kann das Land auch verkaufen.
Das heißt, der große Unterschied im, darf ich es verkaufen oder darf ich es nicht verkaufen?
Ja, wobei das aber auch wieder immer nationales Recht ist, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass auch im Gewohnheitsrecht individuelle Ansprüche immer bestanden haben. Also, dass das keineswegs irgendwie mit kollektivem Besitz gleichzusetzen ist. Es gibt sehr wohl auch Teile, die dann kollektiv besessen werden, als Weideland in etwa. Aber eigentlich ist ein Prozess der Individualisierung von Land bereits im Gewohnheitsrecht geschehen. Und bei der Registrierung, die jetzt eben neu eingeführt wird, geht es quasi darum, diese bereits bestehenden individuellen Ansprüche auch einfach formal festzuschreiben, in einem Grundbuch einfach einzutragen.
Ja, dann bleiben wir jetzt dann bei den Landadministrationssystemen, aber du darfst immer noch nicht weiter darüber erzählen, weil wir haben auch dazu Sayeh befragt und ich würde gerne den zweiten Teil des Interviews mit ihm einspielen und dann darfst du ergänzen, kommentieren und dich ja auch einbringen.
It is establishment differs from region to region. In Ethiopia, there are about 9 administrative regions and 2 city administrations.
So, das Landadministrationssystem wurde in Äthiopien von Region zu Region aufgebaut. In Äthiopien gibt es ungefähr 9 Verwaltungsbezirke und 2 Stadtverwaltungen. In der ersten Region wurde 1989 mit der Registrierung und Zertifizierung begonnen, in der zweiten in 2002. Danach folgten andere Regionen, die von den Erfahrungen dieser früheren Verfahren profitieren konnten. Heute schreiten diese Verfahren in allen Regionen voran. Wenn jemand Land unter Zwang enteignen möchte, hat der Farmer eine legale Möglichkeit, mit seinem Fall vor Gericht zu gehen und diesen auch zu gewinnen. Vor allem Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen profitieren von diesem Verfahren. Wenn jemand ihnen ihr Land wegnehmen möchte, haben sie durch die Registrierung einen sehr guten Schutz.
Or forcefully, this gives great protection for their right on that land.
Ja, hier muss man dazu sagen, dass natürlich die Enteignung ist eine Sache, die gibt es überall. Natürlich gibt eine Landadministration jemandem das Recht, dass man weiß, wem gehört das Land oder wer hat das Landnutzungsrecht. Was aber immer offen bleibt, ist die Frage der Art der Entschädigung. Und es gibt natürlich, muss es Landenteignung in dem Sinne geben, wenn es Infrastrukturprojekte gibt. Äthiopien hat eine sehr, sehr starke Zuwachsrate von Menschen. Also wir haben 3% Zuwachsrate pro Jahr. Das heißt, da wird natürlich auch Wohnraum gebraucht, da wird Fläche gebraucht, es wird Infrastruktur in Äthiopien gebaut und das ist natürlich Land, das dann den Leuten am Land weggenommen werden muss. Was gesorgt werden sollte oder wofür gesorgt sein sollte, das sind anständige Entschädigungen und auch, dass die Leute, die halt früher am Land gearbeitet haben, anderwertige Berufs- und Jobmöglichkeiten bekommen.
Ja, wir gehen auch da nachher nochmal drauf ein.
Wobei ich gleich einhaken möchte, es ist natürlich nicht nur für Infrastrukturprojekte, das Land quasi enteignet wird, sondern auch das Phänomen des Landgrabbing betrifft Äthiopien besonders stark. Ja.
Ja, du darfst später darüber noch sehr viel sagen. Ich merke, okay. Ich habe heute ein bisschen falsch aufgebaut. Ihr greift mir alle meine Fragen vor. Gut. Ich möchte kurz bei dem bleiben, was sie gesagt hat. Ich hatte ihn gefragt, wer wird profitieren, wer wird vielleicht weniger profitieren? Und er hat es mir in dem Interview dargestellt, es ist eine Win-Win-Situation für alle quasi. Die Leute werden registriert, also ihr Land wird registriert, sie haben Rechte, sie können nicht mehr einfach so enteignet werden. Jetzt wollte ich euch fragen, wie ihr das seht. Ist es eine Win-Win-Situation? Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Birgit.
Also ich habe mir nur gedacht, wie ich Sayé jetzt zugehört habe, dass er das natürlich schon sehr idealtypisch schildert. Und ein bisschen ausklammert, dass natürlich die Umsetzbarkeit von diesen Ansprüchen vor Gericht beispielsweise sehr wohl damit zusammenhängt, welche soziale Position jemand hat. Und dass Frauen in der Regel da aufgrund ihres geringeren Bildungsniveaus, schlechteren Vernetzungen, allen möglichen Faktoren, die es da gibt, eben nicht so gut aufgestellt sind, um ihr Recht auch tatsächlich durchsetzen zu können.
Das heißt, selbst wenn sie das Recht hätten, haben sie gar nicht die Möglichkeit, jetzt so weit zu gehen, dass sie vor Gericht gehen und das wirklich einklagen würden?
Ja, also einige sicher, aber aus vielen anderen Ländern wissen wir, dass viele Frauen da Hemmnisse haben, ihr Recht durchzusetzen. Oder selbst wenn sie es vom Gericht vielleicht zugesprochen bekommen, dann die Umstände so sind, dass ihnen das Leben einfach schwer gemacht wird, etwa durch eine Schwiegerfamilie. Gerade Witwen sind betroffen, geschiedene Frauen. Also ja, alle Frauen, die auch in Österreich schwierigere Bedingungen haben, sind natürlich auch in afrikanischen Ländern besonders eingeschränkt.
Ja, jetzt noch meine Frage, ich frage es ein bisschen provokativ. Ist dieses Landadministrationssystem, was jetzt in Äthiopien etabliert wurde, Saïs sagt später auch noch, es gab viel Hilfe von westlichen Organisationen. Ist das ein westliches System, was nach Afrika gebracht wurde in der Hoffnung, dass es funktioniert?
Also natürlich hast du vollkommen recht, es ist ein westliches System, es sind westliche Geldgeber, es ist auch die US-Regierung dabei und natürlich hat man versucht, immer das System, das man selbst im Land hat, dort aufzubauen. Man ist aber dann sehr bald draufgekommen, dass man sehr wohl auf die Bedürfnisse der Länder selbst eingehen kann und muss. Und es ist dann schon etwas passiert, dass man da etwas adaptiert hat, dass man auch gesagt hat, wie bringt man die informellen Rechte besser hinein ins Grundbuch. Also hier hat man schon Überlegungen gemacht, wie das passieren kann und im gesamten Prozess. Aber natürlich ist das westliche System und es ist aber ein weltweites System, auch diese Landadministrationssysteme.
Aber es ist auf jeden Fall Tatsache, dass Institutionen wie die Weltbank und andere Geber da massiv dahinter waren, dass Land registriert wird, weil es zum einen natürlich als Strategie zur Armutsbekämpfung wurde argumentiert, mehr Rechtssicherheit für Kleinbauern, Kleinbäuerinnen. Aber natürlich, der Effekt ist eine Kommerzialisierung der Ressource Land, ein Aufbau eines Landmarktes. Und ja, wenn man sich die Weltbankberichte und so der letzten 15 Jahre zu dem Thema anschaut, sieht man, dass da auch immer so ein bisschen gerungen wurde, dass sehr zwiespältig ist, was jetzt gerade mal im Vordergrund steht und wie das Vorgehen argumentiert wird. Es war auch in den Landreformprozessen immer so die Debatte zwischen, ja, kann es vor allem für Frauen, kann die Formalisierung von Landrechten quasi eine Stärkung ihrer Rechte bedeuten, weil eben die Rechte im traditionellen System eher schwach sind. Oder riskiert man durch diese Registrierung, dass quasi die Kleinbauern als Gesamtes verlieren. Und ja, ich glaube, das sind Prozesse, die weitergehen.
Ja, also ja. Da gebe ich der Birgit vollkommen recht, dass natürlich der Hintergrund ist ein kommerzieller. Die Weltbank steht dahinter. Man muss aber schon auch den Vorteil sehen, wenn wir sprechen von einem Landadministrationssystem, dann heißt das ja nicht nur, dass ich habe ein Grundbuch, dass ich im Prinzip einen Kataster habe mit den Grundstücken, sondern dass ich auch zusätzlich Informationen über das Land hineinbringe. Und wo es natürlich jetzt noch große Schwächen gibt in Äthiopien, das ist eine vernünftige Landnutzungsplanung oder eine Flächenwidmungsplanung in dem Sinn, und dazu brauche ich Daten. Und natürlich, das ist schon auch dann ein Vorteil, wenn man ein aufgebautes Landadministrationssystem hat, dass man Planungsdaten hat. Und wenn man diese Planungsdaten hat, dann hat man Statistiken über diese Dinge und kann das Ganze monitoren, wie das Ganze sich verändert. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen wieder eine kurze Musikpause und dann gehen wir ein bisschen an die Universitäten. Willkommen zurück im Studio bei Welt im Ohr, der Sendereihe zu Bildung, Forschung und Entwicklung. Wir sprechen heute über ein Projekt, das sich mit Landrechten und Landadministration in Äthiopien befasst und auch über generell Landrechte, Landnutzung, Landzugang in Ostafrika. Ich kann jetzt ein bisschen was vorwegnehmen, weil ihr am Mittwoch auf einer Veranstaltung euch schon gehört habt. Ihr habt im Vorfeld des Projekts erkannt, dass es einen eklatanten Mangel an Fachpersonal geben wird in den nächsten Jahren, die die diese Landadministrationssysteme betreiben. Könntest du uns zuerst mal kurz ein paar Sätze über das Projekt generell sagen, damit wir das haben, und nachher auf die akademische Seite eingehen, also der Lehrgang, den ihr macht?
Ja, Reinfried, bitte. Also unser Projekt heißt EduLand und es ist eigentlich der Aufbau von einem Ausbildungssystem in Äthiopien, speziell an der Devre Marcos Universität. Dort wollen wir ein Landadministration-Kompetenzcenter installieren. Es wird gemeinsam gemacht mit der Universität Devre Marcos, mit der Universität in Bahadar und auch mit der TU in Wien. Das sind unsere Projektpartner. Und das Ziel des Projektes ist es, die Anzahl von Spezialisten und Spezialistinnen im Landadministrationsbereich in Äthiopien zu vergrößern. Wir wollen aber auch gewisse Studien machen im Rahmen dieses Projektes, einerseits um die Möglichkeiten der Fernerkundung und von geografischen Informationssystemen auszuloten für die Gewinnung über Landinformation, auch um möglicherweise jetzt diesen zweiten Schritt von Landzertifizierungsprogramm in Äthiopien etwas zu verkürzen, indem man halbautomatisiert aus Luftbildern oder Satellitenbildern, hochauflösenden Satellitenbildern, Grenzen vorinterpretieren kann. Was wir auch wollen, ist auch im Rahmen des Projektes schauen, dass wir auf diese Partnerschaft zwischen den Universitäten sehr, sehr stärken, dass wir Netzwerke ausbauen, auch zu den Stakeholders, zu den Landadministrationsbehörden. Und ich glaube, das ist ein recht spannendes Projekt. Und natürlich zwei Sachen stehen bei uns im Vordergrund. Das eine ist natürlich dieses partnerschaftliche Agieren. Also auch wir österreichischen Universitäten wollen einen Wissensgewinn haben und werden einen Wissensgewinn haben. Und was bei uns auch sehr stark im Programm drinnen ist, ist natürlich dieses Gender Mainstreaming. Und da versuchen wir auch so ein paar Sachen einzubauen oder haben eingebaut im Projekt, um eben Frauenförderung zu machen oder generell gesagt, diese marginalisierten Gruppen zu forcieren.
Ja, diesen partnerschaftlichen Ansatz werden wir uns jetzt auch wieder in die Radiosendung zurückholen und werden dazu den äthiopischen Partner Sai nochmal zu Wort kommen lassen.
Land Administration Program as a discipline has been launched recently.
It is launched. Landadministration als akademische Disziplin ist in Äthiopien jung. Vor 10 Jahren wurde sie an der Universität von Bahirdar durch die Gründung des Institutes für Landadministration gegründet. Es gibt heute und in naher Zukunft einen großen Mangel an Fachkräften in diesem Bereich. Es wird versucht, Personal aus anderen Disziplinen mit Kurzprogrammen dafür auszubilden, aber man kann nicht über Kurzprogramme einen ganzen Berufsstand aufbauen. Darum werden Universitäten über die Regierung dazu aufgefordert, Programme für Landadministration zu implementieren, um diesen Mangel auszugleichen. Äthiopien hat dieses Problem erkannt und versucht, Programme mit der Hilfe von europäischen Förderinstitutionen zu entwickeln. Sie halfen mit Material und in manchen Disziplinen mit qualifiziertem Lehrpersonal. Hier halfen auch europäische Universitäten und auch das Institut der Bahirdar University wurde mit starker Unterstützung von SIDA, der schwedischen Entwicklungsagentur, aufgebaut. Derzeit wird ein weiteres Institut an meiner Universität, der Debre Markos Universität, geschaffen, mit der Unterstützung durch das EPIR-Projekt. Mit der Zeit wird das Problem gelöst werden und wir werden genug Personal im Bereich Landadministration haben.
Opened another institute at Debre Markos University with the support of EPIR Project Fund. So through time the problem will be resolved. And we may have some number of land administration professionals in the future.
Reinfried.
Ja, ganz kurz eine kleine Korrektur. Also das Institut für Landadministration oder das Landadministration-Kompetenzzentrum ist erst im letzten Jahr im Rahmen des EPIR-Projekts aufgebaut worden. Die Universität besteht seit 10 Jahren. Und hat sich seitdem sehr, sehr stark entwickelt. Es war ganz am Anfang.
Da ging es um das auf der Bahirdar-Universität.
Bahadar
das Universität, wurde das erst im, genau, also, genau das, ja. das darauf hat ja. es bezogen. Okay. Ja, sonst Ergänzungen dazu, bis ich den Faden wieder gefunden habe?
Ne? Ne, ich habe mir gedacht beim Zuhören, dass das ist, glaube ich, ein wirklich sehr wichtiges Projekt ist, weil sich ja gezeigt hat, dass eben eines der Hauptprobleme ist, dass zum einen administrative Strukturen generell fehlen, aber dass zum anderen das Personal dieser Behörden oft sehr wenig Sensibilisierung gerade für Genderfragen hat. Und da gab es Studien von Kolleginnen aus Tansania beispielsweise, die beschrieben haben, wie Frauen von Angestellten von der Landrechtsbehörde nach Hause geschickt wurden mit den Worten, ja, geh nach Hause und löst einen Konflikt mit deinem Ehemann. Also dass es einfach da überhaupt keine Unterstützung gab für die Frauen, die sich eben an Behörden gewandt haben, dass das nicht als relevantes Problem wahrgenommen wurde. Und ich glaube, gerade da könnte sich tatsächlich viel zum Positiven verändern durch dieses systematische Ausbildungsprogramm, das da auch eben Wert auf den Gender-Aspekt legt.
Ja. Ja, dann hören wir am besten gleich den zweiten Teil dieses Teils des Interviews mit Sai, wo er eben auch auf die Gender-Thematik im Projekt und in diesem Lehrgang eingeht.
The issue of gender is not an issue only in land administration. It is also an issue.
Gender ist nicht nur in Landadministration ein Problem, auch in anderen akademischen Disziplinen. Nicht viele Frauen bestehen überhaupt die Prüfungen, die sie zu einem Studium berechtigen. Und selbst diese geringe Anzahl bevorzugt Soft Sciences wie Wirtschaft, Management oder Finanzen. Aber derzeit ist an den äthiopischen Universitäten und im Bildungsministerium eine besondere Aufmerksamkeit darauf, weibliche Expertinnen auszubilden. Nicht nur in Landadministration, auch in anderen Disziplinen. APEAR versucht generell Frauen zu stärken, vor allem in Entwicklungsländern. Also haben wir in unserem Projekt einen speziellen Fokus auf Gender Mainstreaming gesetzt. Beim akademischen Personal, aber auch unter den Studierenden. Derzeit sind sogar 70% der jetzt im ersten Jahr inskribierten Studierenden weiblich. Und beim akademischen Personal sind 4 von 14 Kollegen weiblich.
And at the same time, both to the students whom we are enrolling in the program. So because of that, even currently about 70% of the students enrolled in the first year are female students. And out of the 14 academic staff, about 4 are female academic staff.
Ja.
Klingt gut.
Ja, also,
klingt es gut oder ist es gut?
Ich muss sagen, ich war selbst überrascht, weil wir haben ja von der Vorgabe her, vom Projekt, haben wir natürlich von Anfang an das sehr, sehr stark sensibilisiert, diese Genderfrage. Und wir haben dann auch eingebaut in unsere Projektziele, dass wir 30-40% Frauenanteil haben möchten bei den Studierenden. Ich war dann selbst überrascht, als der Saye mich angerufen hat und gesagt hat, dass es so viele Studierende sind. Klingt natürlich jetzt sehr, sehr wunderbar, ist sehr, sehr schön, aber man muss natürlich jetzt auch schauen, wie das weitergeht. Werden die Frauen alle abschließen das Studium? Wo kommen sie dann hin? Bekommen sie wirklich einen Arbeitsplatz? Können sie sich weiterentwickeln? Und das ist natürlich schon unsere Hoffnung, dass wir sagen, je mehr wir gebildete Frauen in der Landadministration haben, desto mehr werden die auch dann hineinfließen in die Administration, werden auch zu höheren Positionen kommen und können das dann stärker mitgestalten. Aber es ist natürlich ein langwieriger Prozess. Es ist ein Erfolg für das erste Jahr, aber wir hoffen, dass das anhält für die nächsten 3 Jahre im Projekt und dann natürlich über das Projekt hinaus.
Gibt es Trends oder Statistiken, wenn Frauen eher ungewöhnliche Disziplinen studieren in Äthiopien, wie viele diese Studien fertig machen? Hat man da eine ungefähre Quote, Zahl?
Also diese Zahlen habe ich nicht gesehen. Ich habe andere gesehen, wie viele Frauen studieren. Es ist sehr, sehr unterschiedlich nach den Regionen. Saye hat ja vorher gesagt, es gibt 9 Regionen und 2 Stadtregionen. In dem Bereich, in dem wir tätig sind, das ist die Amhara-Region, da sind eigentlich die Prozentsätze eher pro Frau als in den anderen Regionen. Aber es ist vielleicht auch dadurch bedingt, weil halt in der Amhara-Region sehr, sehr viele westliche Unterstützung ist und da natürlich auch ein bisschen dieses Denken mitkommt.
Ja, ich möchte ein bisschen bei dem Gender-Thema bleiben. Ihr habt ja auch vor ungefähr 10 Jahren eine Studie gemeinsam gemacht, eine Vergleichsstudie zur Gender-Thematik und Landrechten in Ostafrika. Was hat sich verändert seit dieser Studie, Birgit?
Nicht allzu viel, kann man mal plump sagen. Die Studie war sogar über Ostafrika hinaus. Also es war damals in Kooperation mit dem VIDC, wurden einzelne Länderstudien gemacht. auch zu Ländern in Mittelamerika, ich glaube Honduras, Guatemala und verschiedene Länder in Afrika. Und wir haben da versucht, so ein ganz breites Bild zu machen, was natürlich eh sehr schwierig war, weil einfach die unterschiedlichen historischen Gegebenheiten doch zu ganz anderen Problematiken auch geführt haben, auch innerhalb von Afrika. Also beispielsweise im südlichen Afrika ist ja die Landumverteilung ein viel größeres Thema, als es jetzt in den Ländern ist, wo es eben keine Siedlerkolonien gab. Aber was hat sich grob verändert? Also, ja, ich denke, es sind viele Themen eigentlich gleich geblieben. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, in den wenigsten Ländern hat die Umsetzung der Landgesetzgebungen, die vor etwa 15 Jahren neu kamen, auch tatsächlich in diesem Ausmaß stattgefunden wie in Äthiopien. Also das ist sicher noch ein Prozess, der sehr langsam ist und ja, wo man einfach auch die großen regionalen Unterschiede innerhalb der einzelnen Länder sieht. Was sich vielleicht wirklich verändert hat, da bringe ich wieder mein Schlagwort, ich weiß nicht, ob es jetzt schon angebracht ist, aber das Thema Landgrabbing ist natürlich ein Thema, das eigentlich 2008/2009, wie wir die Studie damals geschrieben haben, gerade erst begonnen hat.
Das heißt, es ist eigentlich schlechter geworden, das ist also ein größeres Problem geworden.
Ja, also es ist eine zusätzliche Dimension dazugekommen. Ich meine, es gab natürlich davor auch bereits Investoren, die im großen Stil Land aufgekauft haben. Aber es ist trotzdem einfach zu einer Vervielfachung dieses Phänomens gekommen durch die Finanzkrise, die Nahrungsmittelkrise, die Klimakrise, also all diese Krisen, die da begonnen haben, zusammenzuwirken und ja, dazu geführt haben, dass wirklich in vielen Ländern innerhalb von sehr wenigen Jahren ganz großflächige Gebiete eigentlich für Investoren, meist internationaler Herkunft, aber nicht ausschließlich. Also
ja.
Zur Verfügung gestellt werden.
Ja. Wir werden das nach einer Pause dann noch weiter besprechen, außer Reinfried, du magst jetzt was zufügen. Nicht zu Landgrabbing, das kommt nach.
Gut, es wäre zu Landgrabbing, aber nur gesagt, dass die Landadministrationssysteme natürlich zum Landgrabbing dazu beigetragen haben, weil ja die Rechtssicherheit jetzt ist. Und die Rechtssicherheit ist ja nicht nur für die lokale Bevölkerung, die Rechtssicherheit ist auch für ausländische Investoren.
Ja, wir machen da noch weiter. Auch Sai hat wieder was dazu zu sagen. Vorher machen wir eine kurze Musikpause.
Yeah.
Willkommen zurück im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr. Ich bin Doris Bauer und sitze hier mit Reinfried Mansberger und Birgit Englert. Und wir steuern straight ahead auf das Thema Landgrabbing zu, was uns auch in der Musikpause jetzt schon beschäftigt hat. Wir werden zu dem Thema nochmal unseren äthiopischen Interviewgast zuspielen und dann die letzten paar Minuten dazu diskutieren und sprechen.
The right to use the land is guaranteed by the government. First, in the constitution of Ethiopia, it is precisely enacted saying that farmers in Ethiopia.
Das Recht auf Land ist durch die Regierung garantiert und in der Verfassung verankert. Es sagt, alle Menschen haben dasselbe Recht auf Land, unabhängig von Geschlecht oder Nationalität. Gleichzeitig ist es verfassungsrechtlich verboten, Farmer von ihrem Land zu vertreiben, ohne Kompensation. Wenn die Regierung das Land für andere Entwicklungszwecke verwenden möchte, wird es kontrolliert enteignet und die Farmer, die ihr Land verloren haben, haben das Recht auf eine Kompensation. Um dieses Recht auch wirklich durchsetzen zu können, sind Registrierungs- und Zertifizierungsverfahren sehr wichtig. Vor allem die erste generelle Registrierung. Die zweite Runde in diesem Prozess, an der wir jetzt arbeiten, befasst sich mit den Grundstücksgrenzen. In sozialen Medien ist das Thema, dass Landgrabbing in Äthiopien ein Problem ist, vor allem bei individuellem Grundbesitz. Also wenn Land im Besitz eines männlich oder eines weiblich geführten Haushaltes ist. Wenn Mann und Frau verheiratet sind, läuft ihr Besitz auf den Namen von beiden gemeinsam. Besonders im Tiefland Äthiopien ist der Grund in Staatsbesitz, da es in früheren Zeiten nicht für Besiedelung verwendet wurde. Farmer siedelten eher im Mittleren und im Hochland. Im Tiefland befanden sich primär Waldschutzgebiete. Dennoch gibt es heute Farmer, die illegalerweise, also ohne Registrierung und Zertifizierung, im Tiefland Land kultivieren. Wenn jetzt Investoren kommen, um Land zu erwerben, versucht die Regierung zuerst, dieses Land an sie zu verkaufen. Aber die Menschen, die das Land kultiviert haben, versuchen das Landrecht zu beanspruchen aufgrund der langen Zeit, in der sie dieses schon bestellen. Sie fordern eine Legalisierung ihres illegalen Landzugriffes. Aber in den meisten Ländern, auch Äthiopien, darf staatlicher Besitz nicht besiedelt werden. Das alles führt zu Problemen, auch darin, die Farmer davon abzuhalten, die ihr Recht auf dieses Land einfordern wollen. Solche Probleme müssten über die Forschung untersucht werden.
You have to change it to illegal. So I hear such kind of problems. Of course, it is an issue which should be investigated through research.
Birgit juckt schon unter den Fingernägeln.
Nein, mich hat es ziemlich irritiert, dass das ja jeder jetzt ausschließlich von Farmern gesprochen hat und eigentlich die Pastoralisten, also die Viehzüchter, so überhaupt nicht erwähnt hat. Und das ist doch erstaunlich, da in Äthiopien rund 12% der Bevölkerung Pastoralisten sind und rund 60% des Landes, das genutzt wird, eben von Pastoralisten genutzt wird. Und
Erklärst du uns ganz kurz, also Pastoralisten sind Viehzüchter, genau, nomadisch, halbnomadisch?
Ja, verschieden. Also ich bin jetzt auch keine Expertin für Äthiopien in dem Sinn, dass ich das ganz genau jetzt erklären kann. Aber jedenfalls ist Tatsache, dass gerade die Gebiete, wo eben Menschen von Viehzucht leben und nicht unbedingt an einem Ort sesshaft sind, natürlich gerne als erste von der Regierung an Investoren hergegeben werden, weil es einfach diese Auffassung gibt, dass das eine sehr extensive Landnutzung ist, was auch stimmt, was aber auch angemessen ist an die jeweiligen Umweltbedingungen. Und das ist jetzt Äthiopien auch wieder gar keine Ausnahme. Das ist generell in Ostafrika so, dass einfach Pastoralisten von Regierungen als Hindernis, als Störung für Entwicklung, für Modernisierung wahrgenommen werden und dass man sie am liebsten eben sesshaft machen würde. Also dieses Mobilsein und verschiedene Länder in Anspruch nehmen, das ist ein Störfaktor. Und ja, und ich glaube, es ist symptomatisch, dass sie da jetzt nicht einmal erwähnt werden. Also mich würde es interessieren, wie ihr das auch in eurem Ausbildungsprogramm vielleicht irgendwie aufgreift, dass natürlich Landadministration sich jetzt nicht ausschließlich auf von Farmern kultiviertes Land beziehen kann. Wie geht man mit diesen anderen Formen um?
Also prinzipiell von der Art der Landregistrierungssysteme ist es natürlich möglich, dass man auch Nutzungsrechte temporär einrichtet. Das ist immer eine Frage der jeweiligen Legislative eines Landes. Und wenn es sowas gibt und geben würde, dann könnte man das wirklich machen. Das Problem ist, dass es sowas in Äthiopien nicht gibt, damit ist es staatliches Land und es ist de facto freies Land für alles. Ja. Und ich glaube, da müsste man schon, und das hat auch das EE jetzt, glaube ich, gesagt, dass man das schon wissenschaftlich aufbereiten muss und aufzeigen muss, warum sowas passiert. Und das gilt natürlich genauso für die Pastoralisten. Das muss man aufzeigen und das muss man dann auch in irgendeiner Weise lösen. Und das muss man rasch lösen, bevor das ganze Land verkauft wird. Oder es wird ja nicht verkauft in dem Sinn, sondern langfristig von irgendwelchen Investoren genutzt wird. Und um nicht wirklich alles dann ausländischen Investoren zu geben. Ja. Also hier ist sicher äußerst der Nachdruck, dem zuzuwenden.
Wobei ich da ein bisschen weniger optimistisch bin. Also ich glaube, es fehlt jetzt weniger da an Studien auch über das Problem, sondern wirklich auch an politischem Willen, diese Bevölkerungsgruppe auch wahrzunehmen als eine, die Rechte hat. Also ja. Ich glaube, das ist einfach wirklich ja eine tief sitzende Skepsis, freundlich ausgedrückt, gegenüber dieser Lebensform von Seiten der Regierung auch.
Woher glaubst du, kommt dir diese Skepsis gegenüber dieser Lebensform, weil sie sich einfach nicht dem System unterordnen quasi?
Also eigentlich in keinem der ostafrikanischen Länder Pastoralisten jetzt je bedeutende Rolle in Regierungen gespielt haben. Also es sind in der Regel nicht die ethnischen Gruppen, die tatsächlich Regierungsmacht haben. Und das ist sicher ein Aspekt. Und ich glaube, es hat auch wirklich was mit diesem Mobilsein zu tun. Also vielleicht, wenn man auch denkt, wie wir in Europa jetzt die Haltung gegenüber Roma und Sinti zum Beispiel, also mobile Bevölkerungsgruppen sind schwer greifbar. Und ich glaube, da geht es wirklich um tiefsitzende Emotionen auch. Ja. Oder
Skepsis,
abschätzende Haltungen. Ja.
Aber ich möchte schon auch noch einen Aspekt von Landgrabbing aufgreifen. Ich glaube, wenn irgendwelche ausländischen Investoren kommen würden und das wirklich dann Geld investieren und sie machen damit natürlich auch einen Profit. Das Problem ist, dass natürlich bei vielen Betrieben erstens einmal, wenn Nahrung angebaut wird oder wenn irgendwelche nachwachsenden Rohstoffe angebaut werden, dass sie sofort aus Äthiopien exportiert werden, der Bevölkerung überhaupt nicht zugutekommen. Oder in jedem anderen Land, wo Landgrabbing betrieben wird, und dass auch das Geld nicht im Land bleibt, sondern dass die Wertschöpfung ganz woanders ist. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass es nicht der lokalen Bevölkerung zukommt. Ich glaube, sowas könnte man dann mindern, weil man dann können auch irgendwelche Maßnahmen durchführen, um dass eben die Leute auch was davon haben. Und da könnte man vielleicht irgendwelche anderen Infrastrukturmaßnahmen oder Verdienstmöglichkeiten oder Jobmöglichkeiten aufbauen.
Ja, meistens werden ja Jobmöglichkeiten versprochen von den Investoren, aber in den wenigsten Fällen in diesem Ausmaß zumindest eingelöst. Und es gibt mittlerweile auch schon einige Studien, die zeigen, dass eben auch Frauen überproportional von Landgrabbing betroffen sind, weil sie in der Regel dann eben nicht die Jobs bekommen in diesen Großbetrieben und ja, oder eben ihre Landrechte die ersten sind, die quasi vergeben werden.
Ja. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass die Länder selbst dann auch ihre eigenen Landsleute dann ins Land bringen, was natürlich dann auch genauso zu irgendwelchen Konflikten zwischen den Leuten kommt.
Ja, das stimmt, dass die Arbeiter oft auch importiert werden.
Ja,
Ja, Reinfried, du hast vorher noch ein schönes Beispiel auch noch angedeutet, dass diese Landadministrationssysteme natürlich sehr positiv sind, aber gerade wenn es um das Thema Landgrabbing oder ausländische Investoren geht, ihnen schon auch rechtlich ein wenig den Rücken stärken können über längere Verträge. Vielleicht kannst du das nochmal für unsere Hörerinnen auch.
Ja, ich kenne ein Beispiel eben aus der Ukraine, dass man eben sagt, es kann solche groß, diese Investitionen kann es nur geben, wenn eine Rechtssicherheit da ist. In der Ukraine war es sicher so, während der Zeit des Umsturzes und dass es noch keine Rechtssicherheit an Land gegeben hat, dass auch österreichische Firmen versucht haben, dort in irgendeiner Weise zu investieren. Aber nachdem es keine geltenden Landadministrationssysteme gibt, hat man nicht gewusst, wem gehört das Land, wer ist für die Vergabe zuständig. Man hat dann zwei Leute gefunden und hat halt dann nur sehr kurzfristig investiert. Also ich kenne einen Obstanbaubetrieb, die haben halt dann nur Erdbeeren angebaut, weil sie nicht gewusst haben, wie es im nächsten Jahr ausschaut. Aber mit Erdbeeren, da hat man nichts verhackt.
Kannst du in einem Jahr
abernten. Aber längerfristige Investitionen waren natürlich dann nicht möglich. In Äthiopien ist es schon so, dass die Länder oder dass die Staaten oder diese Leute, die halt investieren, längerfristige Verträge kriegen oder sehr langfristige Verträge kriegen. Und das ist natürlich schon auch ein gewisses Problem, weil die Rückgängigkeit dann natürlich auch festgeschrieben ist durch die Landadministrationssysteme.
Ja, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich möchte euch beiden noch eine Wortmeldung geben. Bisschen, du hast vorher schon gemeint, du siehst die Zukunft nicht ganz so rosig. Wie seht ihr die Zukunft? Wir haben jetzt einige Problemfelder besprochen, aber auch Initiativen. Positives, weniger Positives. Wie seht ihr die Zukunft in dieser Thematik? Wird's düster oder wird's rosig? Birgit?
Tja, das wäre gut zu wissen. Nein, ich denke mal, es wäre, sagen wir vielleicht sowas, was wichtig wäre sicher Initiativen zu unterstützen, die in die Bildung von Kleinbauern und Bäuerinnen generell, aber insbesondere natürlich auch von Frauen investieren, diese Stärken, ihnen auch Rechtsberatung. Es gibt eine Reihe von NGOs in den einzelnen Ländern, die in diesem Bereich tätig sind und die auch ganz gut vernetzt sind untereinander. Es gibt seit fast 15 Jahren jetzt einen Women's Land Rights List-Server auch. Und also da findet viel Austausch statt. Und ja, zum einen hat man das Gefühl, die Themen bleiben irgendwie immer gleich und es ist irgendwie noch immer aktuell, was man da auch, was ich jetzt zum Beispiel vor 15 Jahren da in Tansania geforscht habe. Aber zum anderen denke ich mal, ja, es ist ein langsamer Prozess. Ja,
Reinfried, kurz, viel Zeit haben wir nicht mehr.
Ja, also die Bildungsfrage sehe ich auch so. Ich sehe sie aber in allen Ebenen, im primären, im sekundären und in der höheren Ausbildung. Was ich auch für wichtig halte, ist Information über die Verteilungen von Land. Wer hat was? Da muss man einfach transparent sein. Das kann langsam aufzeigen, wo die Probleme liegen. Was ich auch für sehr, sehr wichtig halte, ist irgendwo eine Stabilisierung der politischen Systeme. Das ist in Äthiopien immer wieder hin und her gegangen und es war auch letztes Jahr im Sommer, hat es große Unruhen gegeben. Das ist teilweise auch durch die Landfrage gegeben. Ja, und vielleicht als ein Abschlussstatement ist, die Erwartung von Eduland ist vielleicht sehr hoch. Wir können vielleicht etwas dazu beitragen zur Verbesserung der Situation, aber wir können es nicht lösen. Oder auf Englisch gesagt, it will be a contribution, but not a solution.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass ihr da wart. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich muss mir das Schlusswort heute nehmen, weil ich eine ganz wichtige Ankündigung zu machen habe. Unsere nächste Sendung wird eine ganz besondere sein, weil die im OS 5 Jahre alt geworden und wir hatten die 100. Sendung. Deswegen werden wir am 30. März ab 19 Uhr im Radio Kulturcafé feiern und dort auch eine einstündige Live-Sendung aufnehmen, die wir als nächste Sendung senden werden, am 31. März dann, wo ihr beide natürlich auch herzlich eingeladen seid am 30. Und wir haben auch eine CD gestaltet, eine 5 Jahre Welt im Ohr Jubiläums-CD, wo wir aus unseren Lieblingsbeiträgen diese neu zusammengeschnitten haben und die wird auch präsentiert am 30. März. Fast eine Punktlandung. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern und auch meinen Gästen einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende.